Ja, er ist der christlichen Gemeinde geschrieben. Und wie sollen wir jetzt diesen Text überschreiben? Das ist ganz biblisch, die Überschrift. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das wäre eine tolle Überschrift. Könnte man darüber übersetzen. Könnte aber auch sagen, weil wir durch den Brief hindurch ja das Thema gelebter Glaube haben. Gelebter Glaube überwindet Verweltlichung, könnte man sagen. Oder zeigt sich in echter Demut. Oder gelebter Glaube versus Egozentrik. Oder Herr, hilf uns in unseren Gemeinden. Was auch immer. Woher kommt das? Das ist die große Frage, dass es so in der Gemeinde zugeht. Woher kommt das? Nun, wir dürfen uns keine Illusion hingeben. Christen sind Menschen. Wenn Christus nicht in der Mitte der Gemeinde ist oder in der Mitte deines Lebens, dann kann das passieren. Die Gemeinden damals im vorderasiatischen Bereich bis in Griechenland, diese Gemeinden, die haben Christus wohl aus der Mitte schon verloren, nach 15 Jahren, nach Pfingsten. Gemeinde verliert, fängt gut an und verliert Christus aus der Mitte. Und dann geht's los. Ist gut, wenn wir das vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn Probleme in der Gemeinde kommen, dann heißt es, zur Mitte zu kommen, zu Christus. Auf Christus zu schauen und sagen, Herr, was ist los hier? Warum gibt es hier so viel Kritik? Warum wird hier gekämpft, gestritten? Christus aus der Mitte verloren, möchte Gott verhindern bei uns. Auch bei dir in deinem persönlichen Leben, denn es fängt damit persönlich an. Es fängt mit dem einzelnen Christen an. Die Gemeinde, das sind einzelne Christen, die dann eben sich dementsprechend verhalten, wenn Christus nicht mehr in der Mitte ist. Es steht hier, ja, woher kommt Kampf und Streit unter euch? Kommt es nicht daher, dass ihr in euren Gelüsten wandelt, in euren Begierden? Ihr seid begierig und ihr mordet und so weiter, wie hier steht. Also es geht hier darum, dass Christen egozentrisch sind, egoistisch in der damaligen Zeit. Ist das heute besser? Ja, kommt drauf an, gell? Eigentlich sollten wir es nicht sein. Eigentlich sollten Christus keine Egozentriker sein. Sie sollten eigentlich den Nächsten sehen, Gott sehen und den Nächsten sehen. Aber nimm Gott weg, dann kommt der alte Ego wieder zum Vorschein, den wir ja vorher ersäuft hätten, wie wir weinen. Und wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, dann regiert unser Geist oder unser Wesen. Und dementsprechend, welches Wesen ich habe, werde ich mich dann auch verhalten. Und da gibt es genügend egozentrische Menschen unter den Christen. Natürlich, die sind nur durch Christus geheiligt, aber nimm Christus weg und kommt die Egozentrik wieder durch. Ich meine mich mir. Herr, segne diese vier. Ne? Viele von uns denken, empfinden so. Oder du sagst vielleicht, der ist aber recht eigenwillig und eigensüchtig. Ja, muss ich vielleicht auch mein eigenes Herz schlagen. Also das Ego macht eigentlich, das immer wieder durchbricht. Und das wird hier von Jakobus angesprochen. Ihr egoistischen Christen, wendet euch doch Christus zu und bleibt nicht bei euch, wie du mir, so ich dir und hin und her in den niederen Welten hier, sondern schaut nach oben. Sauerstoff von oben durch Gottes Geist, das brauchen wir. Dass ein neuer Wind, eine neue frische Welle und Vitamine spürbar sind in der Gemeinde. Ja, es ist so, dass der Mensch böse ist. Der Humanismus will uns ja vergeigen, dass wir gut sind im Grunde. Der Mensch ist gut. Das ist das Credo des Humanismus. Der christliche Glaube sagt was anderes. Er sagt, der Mensch ist böse. Und zwar von Jugend an noch weiter. Von Anfang an, durch den Sündenfall. Der Mensch ist böse. Wenn wir das nicht mehr sehen, dann wird auch die christliche Gemeinde nicht mehr lange funktionieren. Wir dürfen uns nicht verkennen, dass wir nur durch Christus gut werden. nur wenn der Heilige Geist uns regiert, werden wir gut. Und in dem Moment, wo wir ohne Gott, abseits von ihm, ihn ausgrenzen oder einfach nur so dahin leben, wird das Alte wieder durchkommen und wird uns wieder beherrschen. Fing mit dem Sündenfall an und es geht ja weiter. Wir sehen, die Welt ist, wie es hier steht, böse. Wir sehen das bei Kain und Abel, es geht weiter zur Sündflut, es geht weiter Turmbau zu Babel, es geht weiter durch Israel, sie fallen immer wieder und überwiegend von Gott ab. Es geht durch die Kreuz, die Welt kreuzigt Christus und jetzt sind wir in der Gemeinde und denken, jetzt ist alles gut, jetzt ist Christus auferstanden, jetzt wird es gut, der Heilige Geist ist ausgegossen, wir haben Pfingsten, jetzt haben wir endlich das Böse überwunden und jetzt geht das hier doch wieder weiter. Und es wird so weitergehen. Das heißt sogar, am Ende wird es noch schlimmer werden. Am Ende wird es ins ganze Chaos, totale Chaos führen. Und dann wird erst Christus kommen und wird alles in Ordnung bringen. Der Reihe nochmal. Es steht hier das Wort Kosmos. Die Welt. Kosmos. Und Kosmos hat eine doppelte Bedeutung. Einmal kommt unser Wort Kosmetik ja davon her. Kosmos, Kosmetik. Also bleiben Kosmetik in der Welt und Kosmos als die Welt als solche. Die Welt, die Griechen gesagt haben, ist ein schmuckes Ding. Kosmos, Kosmetik, Schmuck, da haben wir es auch wieder. Die Welt ist ein kosmetisches Ding, ein schmuckes Ding. Und viele sehen es heute auch so. Wir Christen sehen es nicht so. Es ist nicht Schmuck, aber sie macht Kosmetik. Nach außen stellt alles viel toll da und schön da und alles wird ja gut werden und wir müssen uns nur genügend anstrengen und ja eben einander ja als Menschen begegnen, menschlich sein und so weiter. Aber das ist alles, wie wir wissen, das ist die Kosmetik. Das ist alles äußerlicher Anstrich überall. Und all die Ideologien, die wir hinter uns haben und denen wir noch drinstehen, versuchen alle, dieses Heil zu bringen, diese Kosmetik anzustreichen, dass der Mensch gut ist. Aber wir wissen, er ist böse von Jugend auf. In uns nichts Gutes, sagt Paulus. Wir sind alle korrupt und alle verloren. Das klingt krass, aber zutiefst ist das unser Wesen. Und nur Christus kann hier was ändern. Nur der Heilige Geist kann hier etwas verändern. Und deswegen kommt es so sehr darauf an, dass Christus uns beherrscht, der Heilige Geist in uns wirkt, in unserer Gemeinde, damit diese Dinge nicht wieder so aufbrechen oder immer wieder so aufbrechen. Die Welt liegt im Argen. Was bedeutet Welt? Also dieses Kosmos Welt. Ich lese uns mal vor, was das bedeutet aus der Hoffnung für alle. Und zwar aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ihr kennt den Text wahrscheinlich. Ich habe jetzt den Vers vorher und den Vers nachher, ist mir zum ersten Mal richtig aufgefallen, das ist hochinteressant. Da heißt es, also 1. Johannes 2, 14, Ende, Gottes Wort ist in euch lebendig und ihr habt den Bösen besiegt. Und dann geht es gleich so weiter. Liebt nicht die Welt, die von Gott nichts wissen will. Hängt euer Herz nicht an sie, auch nicht an irgendetwas, was zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott den Vater lieben. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Menschliche Leidenschaften, die Gier nach Besitz und Macht, überhaupt ein Leben voller Selbstgefälligkeit und Hochmut. All dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt aber mit ihren Verführungen und Verlockungen wird vergehen. Nur wer den Willen Gottes tut, wird bleiben und ewig leben. Und dann geht es weiter, das Ende dieser Welt ist nahe, meine geliebten Kinder. Eingebettet. Das Wort Gottes ist in euch lebendig, dann kommt die Beschreibung der Welt, von der wir uns fernhalten sollen, und dann kommt das Ende der Welt angekündigt. Nun, so wird die Welt beschrieben. Ich meine, dass wir die Welt in dreifacher Weise sehen müssen. Einmal ist Welt, der Kosmos, das sind die Dinge dieser Welt. Also alles, was diese Welt hervorbringt, Künste, Wissenschaft, Technik, Kultur, alles, das ist Welt. Alles, was diese Welt hervorbringt, Dinge dieser Welt. Dann geht es aber weiter. Diese Welt ist Und hier ist besonders das Neue Testament klar. Die Welt ist der Geist der Menschen, der Geist dieser Welt. Also nicht nur die Dinge, die dieser Geist hervorbringt, sondern es geht um den Geist dieser Welt. Die Dinge dieser Welt dürfen wir nützen und gebrauchen. Und die sind gut, im Großen und Ganzen, sagen wir mal so. Die Dinge dieser Welt sind gut, genau wie die Natur und alles. Ist gut. Wir dürfen sie gebrauchen. Aber nehmt euch Acht, will Gott uns hier sagen, vom Geist dieser Welt. Und der Geist dieser Welt ist böse. Von Satan beherrscht. Er ist der Fürst dieser Welt. Dann gibt es noch die Menschen in dieser Welt. Und das ist jetzt etwas Fragiles. Ja? Menschen können sich gut verhalten oder schlecht verhalten. Sie können toll lieben und sie können toll sich darstellen, aber auch wirklich Gutes tun. Und sie können böse sein und Menschen töten und vernichten, wie wir es ja heute in unserer Zeit erleben. Der Mensch hin und her gerissen in dieser Welt. Hier im Johannesbrief haben wir gesehen, habt nicht lieb die Welt. Und er meint damit den Geist dieser Welt. Und er wird beschrieben, was der Geist dieser Welt bedeutet. Auch, dass die Bibel sagt, Gott liebt diese Welt. Und was in der Welt ist. Er liebt diese Welt und er hat seinen Sohn gegeben, um zu retten. Also Gott liebt die Menschen, er hasst aber das Böse in dieser Welt, den Geist dieser Welt. Liebt die Menschen, hasst den Geist dieser Welt. Und dann heißt es noch bei Paulus, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Da haben wir es auch wieder. Demas hat die Welt geliebt gewonnen, die Dinge dieser Welt und den Geist dieser Welt wieder angenommen. Und Paulus sagt, stellt euch nicht diese Welt da gleich, die so ist, wie sie heute ist. Also ihr seht, das ist ein ganz fragiles Ding mit der Welt. Liebt die Menschen, aber hasst die Sünde, das ist ja diese Bezeichnung. Okay, also woher kommt das Ganze? Es kommt daher, dass diese Welt böse ist und wir ein Teil dieser Welt sind. Und deswegen müssen wir ganz, ganz sehr stark aufpassen, dass wir eben nicht vom Geist dieser Welt beherrscht werden. Und ich glaube, es gab keine Zeit wie die unsere, wo wir so stark gefährdet sind. Durch die Medien, durch diese ungeheure Inflation von Medien, die auf uns einwirken, werden wir vom Geist dieser Welt sozusagen sehr schnell beherrscht. Und wir merken es an uns, wie das uns auch dann angeht, ja? Wie wir dann auch schimpfen und anfangen, auch über Menschen herzuziehen oder über Politiker herzuziehen. Und wir sagen, das geht nicht und so weiter. Und wir sehen das ganz anders. Durch diese Flut der Medien werden wir auch beherrscht von diesen Dingen. Und wir versuchen uns dann rauszuhalten und das gelingt uns aber nicht immer. Und wir werden dann auch streitsüchtig und zänkisch und Gemeinden entzweien sich. Bei Corona hat man das gesehen, was da passiert ist. Ja? Wie der Geist dieser Welt, wenn das dieses Vergleichen und dieses Neiden und Streiten und Zanken, Krieg entsteht in der Gemeinde. Also lasst uns den Geist dieser Welt von uns wegdrängen. Aber wir dürfen die Dinge dieser Welt gebrauchen und dürfen uns auch freuen an der Welt, an den Dingen dieser Welt. Wir haben gesagt, das Problem ist unser Ego, das zutiefst in uns drin ist. Und nur durch Christus kann das Ego beherrscht werden. Wir dürfen uns da keiner falschen Illusion hingeben. Unser Ego ist auf der Lauer. Ist immer da. Und wir merken das, also wenn wir ehrlich sind, wir merken das, wie schnell das hochkommt. Wie schnell wir verletzt sind, wie schnell wir neidisch werden, wie schnell wir auf den anderen schauen und sehen, was der hat und was wir nicht haben. Wie schnell geht das? Unser Ego ist ständig da. Und es kann nur durch Gottes Geist und durch Jesu Wirken in uns, kann es beherrscht werden. Genau wie die Zunge eben auch nur beherrscht werden kann durch den Geist Gottes und nicht durch unsere Anstrengung, die wir vollbringen könnten. Also das Erste, haltet euch fern von dem Geist dieser Welt. Das Zweite, passt auf euer Ego, das immer präsent ist. Und der Teufel kitzelt das Ego ganz massiv. Und das Dritte, das hier steht, aber betet nicht egoistisch. Ihr müsst beten, ja. Viel beten. Aber bitte nicht, um eure Wünsche zu befriedigen und eure Gier zu befriedigen, sondern für was ist das Gebet gegeben? In erster Linie, damit das Reich Gottes gebaut wird. Damit Gottes Reich in dieser Welt manifestiert wird. Dafür ist zuallererst das Gebet gegeben. Und dann auch für meine Belange, die ich habe, natürlich. Aber das sollte nicht so sehr im Vordergrund stehen. Und jetzt überleg mal deine Gebete, die Gebete, die du am Tag sprichst. Wie viel dreht sich da ums Reich Gottes, wirklich ums Reich Gottes? Und wie viel betest du nur für deine eigenen Belange? Mich, meine, mich, mir. Herr, segne diese vier. Ne? Und da machen wir ein Gebet draus noch. Auch wieder diese Egozentrik in uns. Wir sehen immer zuerst uns. Ne? Das Hemd ist uns näher wie der Rock. Ja? Aber das ist nicht biblisch-christlich. Das ist letztlich auch wieder humanistisch. Es geht um mein Wohlbefinden, um meine Selbstverwirklichung, um dass es mir gut geht und dass ich etwas darstelle. Das ist so das. Und wir machen so oft ein Gebet genau in diese Richtung. Egoistisches Gebet. Dritte hier. Das war jetzt die Analyse oder die Diagnose unseres Zustandes der heutigen Welt und bis hinein eben in die Gemeinde. Die Diagnose, die ist eigentlich verheerend. Ja? Aber Gott sei es gedankt, es gibt eine Therapie. Und das ist der zweite Teil unseres Textes. Die Vers 1 bis 5, Diagnose. 16, Therapie. Nun, was ist die Therapie? Ich muss mich ganz kurz fassen jetzt, weil das sind 7 Therapiepunkte. Fast Vollzahl 7 ist sehr gut. 7 Therapiepunkte, ich führe sie mal einfach nur kurz an. Das erste ist die Überschrift, die über allem steht, nämlich Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist die Überschrift über die Therapie. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Hochmut ist die Haltung, ich schaffe das, ich kann das allein, ich brauche niemanden. Ich bin mir selbst genügend. Ich brauche auch letztlich Gott nicht. Ja, es ist gut, wenn man ihn in der Hinterhand hat, aber eigentlich lebe ich mein Leben so. Ich bin stark, ich bin gesund, ich schaffe das. Wir schaffen das. Das ist eigentlich der Hochmut, ja, charakterisiert. Gott widersteht diesem Hochmut, der meint, er kann es alleine ohne Gott. Denn daraus kommt der ganze Streit und Krieg und Kampf. Demütigen gibt er Gnade. So, Demut ist jetzt das Gegenteil. Ich weiß, dass ich Gott brauche. Herr, hilf mir. Ich schaff's nicht ohne dich. Ich komme vielleicht ganz gut durchs Leben, das mag sein. Aber ich schaff's nicht, ein geistlicher Mensch zu sein. Ich schaff's nicht, ein positiver Aspekt in der Gemeinde zu sein. Ich schaff's nicht, mich einzusetzen für meine Mitmenschen. Ich schaff's nicht, ein vorbildliches Leben zu führen. Ich schaff's nicht, für meine Kinder richtig zu sorgen oder meine Ehefrau zu lieben, wirklich zu lieben, sodass es klappt und funktioniert und nicht immer wieder schief geht alles. Herr, ich brauche dich. Das ist die Demut. Ich schaff's allein. Demut. Herr, ich brauche dich. So, und jetzt kommen diese 7 Punkte. Erstens, so unterwerft euch Gott. Unterstellt euch Gott. Unterwerft euch Gott. Unser Ego will Selbstbeherrschung, Selbstbehauptung, Selbstverwirklichung. Unterwerf dich unter Gott. Mir gefällt das Wort unterwerfen eigentlich ganz gut, weil wir das ja nicht freiwillig machen. Wer unterwirft sich schon gar nicht jemand freiwillig? Niemand. Deswegen muss ich mir das abbringen und sagen, ja Herr, ich will mich unterstellen. Das ist wie ein Unterwerfen. Mein Ego will es nicht, aber ich will es, weil ich vom Geist geleitet werde und nicht von meinem Ego und von meinen niederen Instinkten, die ich habe. Also ich unterwerfe mich jetzt Gott gegen meinen Inneres. Ich unterstelle mich Gott. Mein Ego soll sich hier nicht behaupten. Das zweite der Therapie, widersteht dem Teufel. So flieht er von euch. Widersteht dem Teufel. Also es sind 7 Dinge, die wir tun können, ja, wo Gott sagt, du kannst was tun, damit es funktioniert in der Gemeinde und in deinem Leben. Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel. Wir denken an die Waffenrüstung natürlich, die anzuziehen. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, kann man das alles nachlesen. Also widersteht dem Teufel, indem du dich Gott unterwirfst. Und wir sehen jetzt in diesen 7 Therapiepunkten einen Progress drin, einen Fortschritt. Eins wirkt das andere und das andere uns an, bis zum Punkt 7. Also die Unterwerfung unter Gott führt mich und bringt mich zum Widerstand gegen den Teufel. Allein schaffe ich es nicht, ich kann dem Teufel nicht widerstehen. Keiner von uns schafft das. Aber wenn ich mich Gott unterstelle und er die Herrschaft in meinem Leben kriegt, dann schaffe ich es. Dann schenkt Gott Gelingen, denn dem Demütigen gibt er Gnade. Dann kommt die Gnade zur Wirkung. Und beim Kampf gegen das Böse und gegen den Teufel sind wir ganz allein auf Gottes Gnade angewiesen. Wir schaffen das nicht. Wir verkrampfen uns und werden umso größere Beute dann. Vom zweiten Widersteht dem Teufel geht es zum dritten. Nahet euch Gott. Der Teufel versucht, der Satan versucht uns, die Gemeinschaft mit Gott zu nehmen, zu verhindern. Dass wir keine Lust haben zu Bibel lesen, zum Beten, keine Lust haben in die Gemeinde zu gehen. Ach, und so haben wir, finden wir Gründe genug, nicht tun zu müssen. Keine Zeit und keine Lust und muss das sein. Und all diese Fragen, die wir da haben. Ja? Weil der Teufel, weil Satan uns das nimmt, dass wir uns Gott nähern. Aber wenn wir Widerstand gegen den Teufel haben durch Christus, werden wir uns gerne und mehr Gott nahe sein und Gott nähern. Dann das dritte führt letztlich zum vierten, nämlich reinigt die Hände, ihr Sünder. Das ist wieder etwas, was wir tun können. Wir können unsere Hände reinigen. Also wir können sagen, Herr, reinige mich. Ich habe so viel Unreinheit an mir. Wenn wir ehrlich sind, wer von uns ist rein? Keiner. Rein war allein Jesus. Keiner ist rein. Wir haben alle Dreck am Stecken. Wir haben alle viel Sumpf in unserer Seele. Es ist eben wichtig, dass wir da ehrlich vor Gott werden. Ehrlich werden und nicht so tun. In der Gemeinde tun wir oft so, wie wenn wir so die Besten wären. Ja, und da zeigen wir unsere Sonntagsgesicht und unsere schönen Seiten. Wer zeigt schon ganz seinen Unrat in der Gemeinde? Keiner. Und wenn ein Pastor mal hier richtig auspacken würde, dann wäre vielleicht, einerseits wäre große Betroffenheit, andererseits vielleicht auch, wie kann man nur dann auf der Kanzel stehen? Kriegt man es ja mit, wenn ein Pastor fällt, wenn ein bekannter Kanzlerredner fällt, dann sind wir erschrocken und sagen, wie kann das sein? Legt die Hände, ihr Sünder. Heiligt ist dann das Nächste, die Herzen, ihr Wankelmütigen oder ihr Zweifler, da steht das Wort die Psyche. Die Psychis steht da, also zwei Seelen in meiner Brust. Die Psycho, Seele. Also zwei Seelen in meiner Brust, die ihr immer hin und her gerissen seid, ihr Wankelmütigen. Ja, heiligt eure Herzen. Reinigt die Hände, das ist all das, was so passiert, was alles geschieht im Alltag. Reinigt das und dann heiligt eure Herzen. Das ist das, diese Hingabe an Gott, die jetzt am Gottesdienst zum Beispiel heute stattfinden kann. Im Gottesdienst oder auch sonst, wenn wir mit Gott in tiefer Gemeinschaft kommen, dann heiligt die Herzen. Die Liebe zur Sünde, die ja uns auch so angeht, dass die weicht, dass wir die Sünde nicht lieben, dass wir sie nicht umgarnen und sagen, ja, es tut eigentlich sehr gut. Danach ist es bitter meistens, aber es tut eigentlich gut. Weg damit, ich will die Sünde nicht mehr lieben. Ich denke, da haben wir schwer zu kämpfen an diesem Punkt. Da ist Entschlossenheit nötig. So wie Bodo Schwing gesagt hat, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Boah, können wir das sagen? Nun gehört mein Herz ganz Christus, dem Mann von Golgatha. Also reinigt die Hände, heiligt die Herzen, da geht es um die ganze Substanz, damit wir die Hände reinigen können. Und schließlich geht es weiter dann, fühlet euer Elend, seid trauert und weint. Oh, was sind das für Aussagen? Fühlet euer Elend. Puls fühlen, oh, ganz schlechter Puls. Trauert darüber. Es ist höchste Zeit, zum Arzt zu gehen. Wer hat das schon hinter sich? Im körperlichen Bereich, in der Physis, haben wir das vielleicht schon hinter uns. Diese Puls fühlen und merken, oh, das stimmt nichts. Das ist alles durcheinander hier. Hier gehen wir zum Kardiologen. Wir müssen zu Christus gehen, wenn wir merken, geistlich stimmt was nicht mit uns.
Also wie unrein, da kommt so viel Böses in mein Leben rein. Ich bin so hin und her gerissen, so zweifelnd, wankelmütig, die Psychis. Zwei Seelen in meiner Brust, hin und her. Ich bin so ausgeliefert, fühle ich mich. Ich bin auch so rebellisch innerlich, kein Friede da, wie wir es vorhin auch gesungen haben, gehört haben. Der Friede fehlt. Dann ist es wichtig, sie sagen, ja, Herr, hier ist mein Elend. Herr, helf mir. Ich bin ein elender Sünder, helf mir. Und schließlich vom 6. zum 7. Punkt, demütigt euch vor dem Herrn. Demütigt euch vor dem Herrn. So wird er euch erhöhen. Das ist unsere Quintessenz dieser Therapie, diese 7 Dinge, die wir tun können. Wir sollten nicht nur sagen, Herr, helf mir, sondern wir sollten schon auch diese Punkte vielleicht durchgehen. Geh es für dich auch zu Hause vielleicht nochmal durch. Jakobus Kapitel 4. Was wir tun können, damit Gott in unserer Mitte leuchtet. Damit Gemeinde wieder Freude macht. Damit Gemeinde wachsen kann und Freiheit erlebt und es eine Lust ist und eine Freude ist, in die Gemeinde zu gehen. Und dass wir ja Zeugnis sein können, dass wir ja die Liebe Christi hineintragen können in die Welt. Denn was nützt Evangelisation, wenn wir keine Liebe in uns tragen, wenn wir das nur ja, als Worte bringen und nicht als inneres Anliegen und Tat. Jetzt habe ich viel geredet. Es kommt aber darauf an, dass wir es tun. Hört? Ich habe es gehört. Herr, hilf mir. Hilf mir, dass ich nicht vergeblich höre. Boah, ja, so schwergewichtig, so hart, so nackt steht es alles da und es mag uns fast verletzen, dieses Wort. Aber wir brauchen es. Wir müssen uns der Realität stellen und dann uns dementsprechend verhalten. Christen verblenden nicht und sagen nicht, das ist alles gut, Kosmetik drüber und da passt schon wieder alles. Ja? Sondern Christen stellen sich der Wahrheit und stellen sich der Wahrheit Gottes in ganz besonderer Weise. Uns heute Morgen aufrufen, stell dich der Wahrheit Gottes. Schau der Wahrheit ins Gesicht. Hier hast du es. Das ist der Spiegel, der uns vorgehalten wird. Gut, wenn du sagst, naja, so schlimm bin ich nicht. Aber schau mal, wo ist ein Ansatz da? Welcher Punkt trifft auf dich zu und auf mich? Vielleicht nicht alle 7 oder nicht alle, die in der Diagnose gestellt werden, aber vielleicht der eine oder andere trifft vielleicht auf mich zu. Und jetzt bitte ich dich, Herr, ja, dass du mir hier hilfst. Ich möchte mich demütigen, ich möchte mich beugen, ich möchte auch traurig sein. Buße, sagt Luther, ist ein fröhliches Ding. Aber bevor es fröhlich wird, muss die Traurigkeit da sein. Traurigkeit nicht übergehen. Macht traurig, ist traurig. Reue ist eine schreckliche Sache, wenn ich was bereuen muss. Aber die geht der Buße voraus. Weinen über meine Sünde, über mein Versagen, über mein So-Sein, wie ich bin. Und dann kann ich zur Befreiung, zur Bußbefreiung kommen. Dann ist es wird es zur fröhlichen Sache danach. Und jetzt auch beten. Ich möchte beten und du kannst das ja auch so zu deinem Gebet machen und möchtest uns das zurufen und zu beten. Ja. Wollen wir beten? Himmlischer Vater, du hast uns hier ein schwergewichtiges Wort gegeben, haben und betrachtet haben. Hilf uns, mit diesem Wort auch umgehen, dass es uns bewegt, dass es mich bewegt. Ich nur vergeblich höre. Ich möchte da nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Ich möchte mich auch beugen vor dir für all das Böse auch in meinem Leben. Endrig. Weltlichung, das Gehen mit der Welt. Einsicht und Erkenntnis meiner Sünde und meines Versagens. Vater, vergib mir. Hilf mir auch vor dir echt und wahr zu sein. Beugen und auch demütigen, mich unterwerfen, Herr, so schwer mir das fällt und so viel Widerstand vielleicht da ist in meinem Leben. Ich möchte mich trotzdem dir unterwerfen, sagen, Herr, hilf mir, nicht dem Geist dieser Welt einheimzufallen, nicht meinem Ego zu frönen und nicht vergeblich zu beten, weil ich es egoistisch bete und eigenen Wünsche habe. Herr, hilf mir.
Und so danke ich dir, dass du dem Demütigen Gnade gibst. Ich danke dir, Herr, für deine Gnade. Das heißt, für die Vergebung und das Neuschaffen in mir. Danke, dass du das schenkst. Ich bete dich darüber an und ja, danke dir für dieses Wort, das du uns heute gegeben hast. Amen.